Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Update. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch die Welt der IT. Wir bringen Licht in den Dschungel der IT-Begriffe und zeigen dir, wie moderne Technologien unser Leben beeinflussen. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zur 51. Ausgabe von IT ist alles das Update. Heute geht es um die Frage, wie künstliche Intelligenz konkret im Mittelstand ankommt. Wie identifizieren sich passende Use Cases? Wie startet man in die ersten KI-Projekte? Welche Prozesse eignen sich wirklich? Und wie verändert sich dabei nicht nur die Technologie, sondern auch die Art, wie ein Unternehmen denkt und auch geführt wird? Darüber spreche ich heute mit Lisa Marie Höcker von Höcker Polytechnik. Moin Lisa.
Hi, ich freue mich ganz doll hier zu sein. Ganz herzlichen Dank für die Einladung in euren Podcast.
Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Da hast du es ja auch nicht lange spannend gemacht. Ich habe dich wahrgenommen rund um KI-Themen, habe dir einfach mal geschrieben auf LinkedIn und du hast direkt signalisiert, dass du Lust hast, dabei zu sein. Aber vielleicht erstmal für die Hörer. Ich weiß ja schon, was du so den ganzen Tag machst und was so deine Aufgaben bei Höcker Polytechnik sind. Vielleicht nimmst du uns mal mit und erzählst, wie so dein Alltag aussieht, mit welchen Themen ihr euch auseinandersetzt und was da deine Rolle ist.
Ja, vielleicht fange ich mal so vorne an. Ich bin Unternehmensnachfolgerin bei uns im Familienunternehmen Höcker Polytechnik und bin seit Anfang des Jahres Mitgeschäftsführerin in der dritten Generation. Das heißt, das Unternehmen wird aktuell immer noch Inhaber geführt in der zweiten und dritten Generation, gemeinsam mit meinem Vater und noch einem dritten Geschäftsführer und mir. Und wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen, sitzen im Landkreis Osnabrück in Hilter am Teutoburger Wald. Und wir produzieren Absaug- und Filteranlagen für die Prozessabfallentsorgung. Das heißt, überall, wo in einer Produktion Staub oder Späne anfällt, da kommen eben unsere Anlagen zum Einsatz. Bei uns in der Geschäftsführung verantworte ich die Bereiche Marketing und Personal, habe aber eben auch das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz von Anfang an mit vorangetrieben. Und ich habe es letztens auf einer Veranstaltung erzählt, ich bin auch davon überzeugt, dass Unternehmen und auch das gerade der Mittelstand sich mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandersetzen muss, weil wir sonst perspektivisch nicht mehr zukunftsfähig sein werden als Unternehmen.
Ist das der, und diese Frage habe ich mir im Vorfeld gestellt, du hast schon gesagt, bist in der dritten Generation jetzt in der Geschäftsführung, ist das der Impuls, den du ganz bewusst mit reinbringst und neu setzt, oder war das ein Themengebiet, dem ihr euch auch vorher schon intensiver gewidmet habt?
Ich würde nicht sagen, dass ich den Impuls alleine gesetzt habe. Also es war eher so, der bewusste Impuls kam ja auch von mir aus, aber auch gemeinsam von meinem Vater aus und auch von anderen Personen aus unseren Bereichen. Es war so, wenn wir uns jetzt nicht mit dem Thema beschäftigen und das Thema nicht ernst nehmen, dann macht es vielleicht jemand anders zuerst. Also es war so der Anspruch, auch der Innovator zu sein, aber auch ein eigener Impuls, ein eigener Antrieb aus Neugierde heraus. Es war so, ich glaube 2023, als so dieses ganze Thema künstliche Intelligenz und ChatGPT überall in den Medien war und relativ präsent und populär war. Und dann hat sich bei mir daraus auch so ein persönliches Interesse entwickelt, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Aber wie ich eben schon gesagt habe, ich war damit auch nicht alleine. Also auch mein Vater zum Beispiel hat sich sehr schnell für dieses ganze Thema künstliche Intelligenz begeistern können und welche möglichen Optimierungspotenziale eben auch daraus resultieren können. Und dann haben wir uns relativ früh auch entschieden, ein KI-Team bei uns im Unternehmen zu gründen. Das hat dann aus 9 verschiedenen Personen bestanden, aus den verschiedensten Bereichen. Und wir haben dann erstmal angefangen, mögliche Einsatzmöglichkeiten für künstliche Intelligenz zu identifizieren und auch zu bewerten.
KI-Team bedeutet, dass sich diese Leute dann einzig und allein KI-Themen gewidmet haben, oder haben sie neben ihrer normalen Rolle dann dieses Thema noch mitgemacht? Wie seid ihr das angegangen?
Nee, das war schon wirklich neben der normalen Alltagstätigkeit. Also es war, wie gesagt, absichtlich bereichsübergreifend. Das heißt, wir haben uns nicht nur auf Leute fokussiert, die in der IT oder im Prozessmanagement arbeiten, sondern wir haben den Vertrieb mit reingeholt, wir haben Mitglieder aus der Geschäftsleitung mit reingeholt. Es war eher so, dass wir uns regelmäßig getroffen haben und erstmal gebrainstormt haben, was gibt es für potenzielle Einsatzmöglichkeiten? So, was haben wir vielleicht gesehen? Wo kann man was optimieren? Was könnten mögliche Effizienzgewinne für uns vielleicht auch sein? Und wir haben dann relativ schnell eine Liste zusammen gehabt mit, ich glaube, 46 möglichen Einsatzmöglichkeiten und haben dann auch ziemlich schnell festgestellt, okay, so neben dem Alltagsgeschäft ist das für uns eigentlich gar nicht zu handeln, uns wirklich tatsächlich in der Qualität, wie es so unser Anspruch ist, das Thema künstliche Intelligenz so voranzutreiben, wie wir uns das vorstellen. Und haben auch festgestellt, okay, wir haben da so ein, zwei Know-how-Lücken an internem Wissen einfach und haben uns dann entschieden, dass wir uns von außen jemanden ins Unternehmen holen, der uns bei diesem ganzen Prozess unterstützt und uns auch, ja, unser Know-how firmenintern auch aufbaut.
Bedeutet von außen reingeholt, ihr habt euch externe Beratung reingeholt oder neue Mitarbeitende eingestellt?
Externe Beratung reingeholt.
Okay, ja.
Die Person ist aber wirklich kontinuierlich, also nicht jeden Tag, aber regelmäßig bei uns im Unternehmen. Es ist ein Projekt, was wir erstmal auf 2 Jahre angelegt haben. Und es muss, ich glaube, so Ende 2024 gewesen sein, dass wir gesagt haben, okay, gut, wir kommen hier irgendwie so mit unseren Projekten nicht so weiter, wie wir uns das vorgestellt haben, und haben dann auch relativ schnell entschieden, dass wir da den Schritt gehen wollen, dass jemand von extern uns unterstützt. Und unser Ziel war, dass wir zum einen so eine klare Digitalisierungsstrategie entwickeln bis 2030, was so unsere Unternehmensziele sind, wo wir uns hinentwickeln wollen, aber auch das Thema künstliche Intelligenz und Automatisierung anzugehen in Form von, wie können wir unsere Prozesse vereinfachen und optimieren? Also wo sind wirklich Optimierungspotenziale innerhalb unserer Prozesse? Und deshalb war uns das total wichtig, dass diese Person, die reinkommt, das erste Jahr erstmal damit anfängt zu analysieren, okay, was haben wir eigentlich für Prozesse? Wo gibt es wirklich Optimierungsthemen, und dann mit den Teams reingehen und erste kleine Projekte umsetzen und dann jetzt im zweiten Jahr auch primär uns mit diesem Thema Know-how-Aufbau bei uns im Unternehmen beschäftigen.
Das heißt, ihr seid erstmal relativ pragmatisch reingestartet, habt aus allen Bereichen Menschen zusammengetrommelt, die ja eine Affinität oder Interesse an dem Thema haben, habt diese 46 Punkte gesammelt und habt dann gesagt, okay, jetzt müssen wir ein bisschen strukturierter vorgehen, auch eine fundierte Wissensbasis aufbauen und machen auf diese Art und Weise weiter. Und die externe Beratung ist quasi auch dafür zuständig, aus diesen 46 Themen zu identifizieren, was sind die Themen, die wir als erstes angehen wollen, wie bringen wir die in eine Priorisierung, welche Timeline schreiben wir jeweilig dahinter, sehe ich das richtig oder wie geht ihr das an?
Das trifft es ehrlich gesagt ziemlich gut, dass man sagen kann, wir sind da am Anfang ziemlich pragmatisch rangegangen, weil uns ist ja selbst klar geworden, dass 46 potenzielle identifizierte Use Cases einfach zu viel sind. Das kann man mit 9 Personen so mal eben neben dem Arbeitsalltag einfach auch gar nicht gleichzeitig schaffen, sich da intensiv miteinander zu beschäftigen. Und wie du schon sagst, durch die externe Unterstützung haben wir dann gesagt, okay, wir nehmen jetzt nochmal diese, sagen wir mal, Brainstorming-Liste, die wir da erstellt haben, wir nehmen die uns nochmal vor, gehen die durch, räumen einmal komplett auf und haben dann auch priorisiert, ganz klassisch nach Prio 1, 2, 3 und so weiter. Haben dann aber selbst relativ schnell festgestellt, okay, von Prio 1 bis 3 haben wir immer noch 22 Stück und haben dann im zweiten Schritt zur Priorisierung noch den RISE-Score eingeführt, um dann den potenziellen Wert und potenziellen Aufwand eines Projektes bewerten zu können und dann eben zu entscheiden, gehen wir ein Projekt an oder gehen wir es nicht an? Was für uns aber auch noch besonders wichtig dabei war, selbst wenn wir ein Projekt eher mal niedriger priorisiert haben oder der RISE-Score jetzt zum Beispiel sagt, okay, eigentlich lohnt sich das nicht so richtig, haben wir das Projekt nicht aus der Liste gelöscht, ganz bewusst, sondern wir haben es zum Beispiel auch archiviert gelegt oder auch vorgemerkt, je nachdem, wie so die Priorisierung war. Weil wir haben halt auch festgestellt, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, diese ganze KI- und Digitalisierungswelt, die ist so schnelllebig, das heißt, nur weil wir jetzt für eine Idee für nicht umsetzbar halten, heißt das nicht, dass das vielleicht in ein paar Wochen nicht schon wieder ganz anders aussieht. Also die Ideen sind immer noch da, sie sind erstmal zurückgestellt oder eben archiviert.
Ja, ist sicherlich ein guter Ansatz, weil durch die Weiterentwicklung der einzelnen LLMs oder auch weitere Tools drumherum werden einzelne Prozesse plötzlich ganz einfach umsetzbar, und das kann sich ja tatsächlich innerhalb weniger Wochen ändern. Du hast bei LinkedIn kürzlich geschrieben, KI sei bei euch kein Technologieprojekt, sondern eher so ein Veränderungsprozess. Ich muss sagen, ich kann mich da sehr wiederfinden, weil es geht ja auch um die Art und Weise, wie man denkt. Wenn man neue Projekte, Themen angeht, dass man direkt mit denkt, wie kann ich hier sinnvoll KI einsetzen, um hier schnellstmöglich oder bestmöglich oder beides zum Ziel zu kommen. Also dass man von, dass man selber, aber auch mit all seinen Mitarbeitenden halt einfach diese Denke mit implementiert, die Tools gezielt einzusetzen. Ist das das, was du damit meinst? Und was würdest du sagen, bedeutet das bei euch ganz konkret im täglichen Arbeiten, dass du das als eher als Veränderungsprozess als Technologieprozess siehst?
Wir haben das selber so bei den ersten Projekten, die wir umgesetzt haben, gemerkt, dass es wirklich ein Prozess ist, den man im ganzen Prozess auch quasi denken muss. Also so der Einsatz von künstlicher Intelligenz ist so kein Projekt, was man von heute auf morgen einmal umsetzt, sondern ja, man muss wirklich den ganzen Prozess von der Implementierungs-, von der Pilotphase bis eben tatsächlich am Ende zum Normalbetrieb denken, und man muss alle Menschen, die an diesem jeweiligen Prozess, je nachdem, um was für ein Tool oder Projekt es geht, eben auch aktiv mitnehmen und sie auch durch diesen ganzen Prozess durchhinweg begleiten. Und wir haben uns damals dann auch ganz bewusst entschieden, erstmal mit einfacheren Projekten anzufangen. Man könnte sagen, irgendwie so mit so low-hanging fruit, so für eher schnelle Erfolge und schnell zu klaren Ergebnissen zu kommen, weil uns klar war, durch diese kleineren, eher einfach umsetzbaren Projekte können wir viel über dieses Thema Veränderungsprozess auch lernen, was uns dann eben bei den größeren Projekten perspektivisch auch hilft. Also es war nicht, weil wir keine Ambition haben, sagen wir mal, eher komplexere Projekte umzusetzen, die vielleicht einen höheren Effizienzgewinn haben, sondern uns war eben wichtig, A, zu verstehen, was haben wir für Daten, was haben wir für Strukturen, was haben wir für Prozesse, wo funktioniert was nicht, wo müssen wir eben nacharbeiten, damit komplexe Themen zukünftig funktionieren, aber auch so dieses Thema Vertrauen aufbauen, gerade im Team und mit den Mitarbeitenden, was die Bezüge zu künstlicher Intelligenz und Automatisierung angeht, weil wir haben schon viel gemerkt, dass es auch noch viel Unsicherheiten im Team mit dem Thema gab, teilweise vielleicht auch Ängste, und die will man ja gar nicht wegdiskutieren, sondern man will die Leute in dieses ganze Projekt eben mitnehmen, und durch diese ersten kleinen Erfolge in kleinen Projekten haben wir dann halt eben Vertrauen geschaffen, dadurch waren die auch offener für Veränderungen, für neue Ideen, und dadurch hat sich dann eben auch dieser Veränderungsprozess, sagen wir mal, stärker entwickelt und hat sich so entwickelt, dass wir jetzt halt quasi so einen perfekten Einstieg in dieses Thema hatten und uns jetzt zukünftig, sagen wir mal, auch mit etwas herausfordernden Themen uns beschäftigen können.
Ist eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was würdest du sagen, lass uns mal ein bisschen tiefer reingehen. Was sind so ein oder zwei ganz konkrete Use Cases, derer ihr euch angenommen habt oder die auch vielleicht besonders gut funktioniert haben?
Ich glaube, es war unser wirklich erster Prozess, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben. Das ist eine automatische Rechnungsverarbeitung. Wie viele andere Unternehmen, Eingangsrechnung bisher klassisch manuell verschlagwortet. Das hat dann, ich glaube, so einen Arbeitsaufwand von einem Tag pro Woche gehabt und war natürlich auch fehleranfällig, weil jede Rechnung, wenn die reinkommt, muss halt manuell im ERP-System erfasst werden. Und wenn man bedenkt, wie viele Rechnungen das am Tag sind, summiert sich das schnell so von der Anzahl her. Aber es können halt eben auch mal schnell Fehler passieren, wie zum Beispiel ein Zahlendreher, eine falsche Kontonummer oder irgendwas wird vergessen. Und unser Ziel war es, diesen Prozess zu automatisieren. Wir haben dann am Anfang gedacht, wir brauchen eine Individuallösung und haben uns das mal anbieten lassen und haben dann relativ schnell in einem Blueprint-Workshop festgestellt, dass so eine Individualprogrammierung überhaupt gar nicht notwendig ist, sondern dass für das, was wir brauchen, es bereits eine perfekte und fertige Lösung am Markt gibt, die sich super gut mit unserem Dokumentenmanagement-System und unserem ERP-System auch koppeln lässt. Und das war für uns auch so eine Erkenntnis, es muss nicht immer individuell sein, sondern es gibt auch häufig die perfekte Lösung für dich am Markt, die gut funktioniert. Und heute ist es so, dass mittels OCR-Erkennung eben die Rechnung gescannt wird, also der Rechnungskopf wird automatisch erkannt, die Positionen werden automatisch erkannt und die Daten werden dann strukturiert an das ERP-System übergeben und der Mitarbeitende muss dann nur noch am Ende prüfen, ob diese Informationen wirklich korrekt sind und bestätigt das Ganze. Das heißt, die künstliche Intelligenz übernimmt sozusagen die Vorarbeit, aber die Kontrolle hat immer noch der Mitarbeitende, also so, sagen wir mal, den letzten Feinschliff.
Okay, das hört man ja auch immer wieder bei solchen Projekten, dass es schon relevant ist, den Human quasi in the loop zu halten, was wie es oft heißt, aber dass man, sag ich mal, so standardisierte Vorgehensweisen, wie du das eben beschreibst, die Erfassung von Rechnungen, die richtige Übertragung der Daten in die entsprechenden Systeme, dass das ja eigentlich tatsächlich viel zuverlässiger eine KI am Ende des Tages machen kann, weil das dann, wenn man das richtig ausrichtet, ja auch weniger fehleranfällig ist. Mhm.
Wir haben für das Projekt deutlich länger gebraucht, als wir ursprünglich dachten. Mhm. Und das lag daran, dass wir die Optimierungsphase nicht wirklich mit eingeplant haben und nicht so richtig in Workflows gedacht haben. Weil Probleme, die uns eigentlich vorher in diesem Blueprint-Workshop und quasi in der ganzen Workflow-Simulation eigentlich schon bekannt waren, ganz am Anfang des Projektes, sind aber im Alltag, weil wir nur in Aufgaben gedacht haben und nicht im ganzen Projekt und Prozess, untergegangen. Und die sind uns dann nachher, als wir ins Produktivsystem gegangen sind, wieder auf die Füße gefallen. Also das war für uns auch nochmal so ein Learning, dass man den Mitarbeitenden noch mehr mit an die Hand nimmt und sie auch noch mehr schult, wirklich in den Prozessen zu denken und nicht in den einzelnen Aufgaben und To-Dos, die jetzt vielleicht gerade in dem Moment anstehen.
Ja, okay. Das ist eine gute Ergänzung. Sag mal, ist das auch der Bereich, den du jetzt gerade beschreibst, wo du so aktuell die größten Hebel für Mittelstandsunternehmen siehst, wenn es um die Implementierung von KI geht, also bei der Übernahme von sehr standardisierten Aufgaben, oder siehst du die Hebel auch noch in anderen Bereichen?
Definitiv bei standardisierten Aufgaben, so dieses klassische wiederkehrende, lästige, zeitintensive Aufgaben, das definitiv, also ich glaube, fast jeder Mittelstand kennt das selber. Wir haben teilweise auch noch viel analoge Aufgaben, die vielleicht noch gar nicht richtig digitalisiert sind, ne? Wie das so ist mit so gewachsenen Strukturen im Mittelstand, da sehe ich extremes Potenzial, aber für uns sehe ich zum Beispiel auch sehr großes Potenzial im Bereich Wissensmanagement. Wissen zu sichern, Wissen aber auch zugänglich zu machen. Wir haben, wie viele andere Unternehmen auch, viele Know-how-Träger, die in den nächsten Jahren in Rente gehen. Und so das Thema KI-gestützte interne Wissensdatenbank ist bei uns ein Projekt, was bei uns definitiv noch läuft und jetzt auch zeitnah umgesetzt werden soll, bei dem ich ein großes Potenzial sehe.
Ich habe letztens zufällig gesehen von einem produzierenden Unternehmen, da ist der Chief Digital Officer das Unternehmen verlassen und er hat irgendwie in den letzten 1-2 Wochen einen KI-Bot trainiert mit all seinem Wissen und sogar so, dass er mit der Stimme von ihm antwortet, dass, sagen wir mal, Mitarbeitenden, die dann noch eine Frage an ihn quasi haben, mit diesem KI-Bot sprechen können und sagen können, hey Stefan, wie würdest du denn das hier lösen? Und er hatte irgendwie dazu unter anderem irgendwie einen 8-stündigen Podcast in einem Gespräch mit Leuten aus seinem Team aufgenommen, wo die dann das Transkript genutzt haben, um das quasi zu dieser Wissensdatenbank hinzuzufügen. Und da muss ich sagen, also habe ich in der Form noch nie gehört, fand ich aber total smart, weil das ist ja tatsächlich so, wenn ein langjähriger Mitarbeiter, der Know-how-Träger ist, ein Unternehmen verlässt, das immer auch Wissen damit das Unternehmen verlässt. Und das fand ich eine interessante Art und Weise, Wissen sicherzustellen und auch festzuhalten und dann auch abrufbar zu machen, ohne dass man mit einem Menschen sprechen muss. Du hast ja eben diesen Prozess beschrieben mit der Erfassung der Rechnung und hast gesagt, okay, das war so und so viel Arbeit vorher. Wie stellt ihr sicher, dass bei der Automatisierung von solchen Prozessen die Identität eures Familienunternehmens erhalten bleibt? Und wie stellt ihr sicher, dass dann zum Beispiel die Person, die sich vorher diese Aufgabe angenommen hat, nicht das Gefühl hat, ach, ich habe jetzt gar nichts mehr zu tun, sondern vielleicht auch dann diese Zeit nimmt, um die dann sinnvoll anderen Themen und anderen Projekten zu widmen? Ist das ein Spannungsfeld für euch zwischen Innovation und Stabilität, wo ihr dann auch auf Herausforderungen kultureller Art stoßt? Oder wie ist dein Blick auf diese mögliche Folge?
Ich glaube, so allgemein im Unternehmen gesehen ist es kein so großes Spannungsfeld. Also so dieses Thema Innovation ist bei uns ein ganz großer Teil der Unternehmens-DNA auch. Mhm. Also nicht nur im Bereich Produktideen und Entwicklung, sondern auch so im Bereich Digitalisierung, Automatisierung und eben auch künstliche Intelligenz. Aber es ist total wichtig, dass man die Menschen wirklich von Anfang an ganz transparent mitnimmt und dass man sie in den ganzen Prozess mitnimmt. Also ich glaube, so eine offene und ehrliche Kommunikation von Anfang an und durch den ganzen Prozess hinweg und sie aktiv mit einzubeziehen, das ist wirklich der Schlüssel, weil es ist ja am Ende keine, sagen wir mal, Reise oder kein Prozess, der nur von der Geschäftsführung alleine gemacht wird, sondern das macht man als gesamtes Team, als gesamtes Unternehmen. Und wenn man dann auch wirklich erklärt, wofür dieses Projekt gut ist und was es dem Mitarbeitenden für einen, sagen wir mal, Effizienzgewinn gibt oder auch eine für Erleichterung im Alltag geben kann, wir haben da keine großen Spannungsfelder bisher gemerkt. Wir sind aber auch aktiv auf die Mitarbeitenden zugegangen und haben gefragt, hey, wo sind denn eure Themen und eure Bedürfnisse? Was ist denn eurer Meinung nach eine Aufgabe, die ja wiederkehrend, nervig und langwierig ist? Und was sollen wir eurer Meinung nach optimieren?
Okay, ist ja auch für jeden individuell, kann das ja auch eine total gute Entlastung sein, um sich dann, ich glaube, jeder kennt es auch, dass man ja Themen hat, denen würde man sich viel gerne intensiver widmen, hat aber nicht die Zeit dafür. Und wenn die dann plötzlich durch andere Bereiche frei wird, ist das ja ein Gewinn für alle Beteiligten.
Richtig, weil wir machen das ja auch, um, sagen wir mal, nicht die Prozesse effizienter zu machen, sondern auch die Arbeitsplätze angenehmer zu machen.
Vielleicht nochmal zum Abschluss, so Takeaways für die Hörer und Hörerinnen. Was kannst du uns mitgeben? Hast du ein, zwei Praxistipps noch im Gepäck, die sich jeder vielleicht mitnehmen kann und morgen schon in die Umsetzung bringen kann?
Was für uns noch so ein Learning war, nicht jeder Prozess braucht zwingend künstliche Intelligenz. Also wir haben festgestellt, selbst wenn man es am Anfang denkt, manchmal reicht, sagen wir mal, ein normaler Automatisierungsprozess völlig aus mit Power Automate zum Beispiel und KI spielt gar keine Rolle. Die Ergebnisse sind trotzdem so, wie man sich vorstellt. Und auch wenn man künstliche Intelligenz einsetzt, dann braucht man eine Schnittstelle zum ERP-System, weil nur dann hat man wirklich einen signifikanten Vorteil durch den Einsatz von KI. Ohne Schnittstelle zum ERP-System sind es nette Optimierungen, aber kein wirklicher Effizienzgewinn. Und was ich sonst noch mitgeben würde, wäre das Thema Fehlerkultur. Eine gute Fehlerkultur ist total wichtig, weil es ist völlig okay, dass Projekte am Anfang nicht beim ersten Anlauf erfolgreich sind, dass man vielleicht Schleifen durchlaufen muss. Das ist ein Teil des Prozesses und dadurch kann man nur klüger werden und meistens weiß man am Ende, wofür es gut war.
Ja, sehr gut. Das sind doch drei gute, ja, sag ich mal, so Tipps und Rahmen, an die man sich orientieren kann. Vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast, wie ihr das ganze Thema bei euch, bei Höcker angeht, so auch tief uns reinblicken lassen hast, welche Prozesse ihr konkret angeht. Und ganz vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich bin mir sicher, da war für die Hörer und Hörerinnen einiges dabei. Ich werde auf jeden Fall weiter von außen verfolgen. Du berichtest ja des Öfteren mal auf LinkedIn, also auch für alle die Empfehlung, dir da mal zu folgen, was ihr so macht, mit welchen Themen ihr euch auseinandersetzt und ich bin gespannt, was es da in den nächsten Wochen und Monaten noch zu lesen gibt.
Dann sage ich nochmal ganz lieben Dank, lieber Ulf, für die Einladung und ich freue mich, eure nächsten Podcast-Folgen zu hören.
Euch alles Gute da draußen, bis bald und ciao, ciao.
Das war das IT ist alles Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar. Und die Musik wird produziert von Markus Nögel.